Frau Dr. Machhandl-Spandl, Sie sind Leiterin des Hämatologischen Zentrums im Ordensklinikum Linz. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich für unser heutiges Interview Zeit genommen haben.
Gerne.
Frau Doktor, ich möchte Sie heute gerne zum Thema Leukämie bzw. Leukämien befragen. Können Sie uns bitte erklären, was man genau unter einer Leukämie versteht?
Also der Begriff Leukämie bedeutet weißes Blut, kommt aus dem Griechischen und wurde erstmals von einem Arzt, von einem deutschen Arzt, dem Rudolf Virchow, 1845 verwendet. Und umgangssprachlich nennt man Leukämie auch Blutkrebs, weil es sich um eine bösartige Erkrankung des blutbildenden Systems und der Knochenmarkszellen handelt.
Wie läuft die Blutbildung normalerweise ab, also die gesunde Blutbildung, und was passiert bei einer Leukämie?
Also die gesunde Blutbildung findet im Knochenmark statt, das heißt in den Knochen des Skelettsystems, also von vorwiegend beim Erwachsenen in der Wirbelsäule und im Becken, während es zum Beispiel beim Kind in allen Knochen noch stattfindet, also auch bis zu den Fingern und Zehen. Es werden dort von den hämatologischen Stammzellen ausgehend Vorläuferzellen gebildet über sogenannte Zwischenstufen, die dann zu reifen Blutzellen ausreifen und es sollen sich daraus dann reife rote Blutkörperchen bilden, die sogenannten Erythrozyten, die dann für den Sauerstofftransport zuständig sind. Dann die weißen Blutkörperchen, die für die Infektabwehr zuständig sind. Hier gibt es verschiedene Untergruppen, also die vorwiegend gegen Bakterien wirkenden Granulozyten und die vorwiegend gegen virale Erkrankungen oder sonstige atypische Erreger wirkenden Lymphozyten und weitere Untergruppen. Und dann gibt es noch die Gruppe der Blutplättchen, der Thrombozyten, die für die Blutgerinnung bei Verletzungen oder allgemein zur Aufrechterhaltung der Blutgerinnung zuständig sind. Und bei einer Leukämie ist eben diese normale Ausreifung der Zellen gestört. Es kommt bei den Vorläuferzellen zu einer Entartung, also zu einer sogenannten Mutation im Erbmaterial, die normalerweise spontan auftritt. Das heißt, das ist irgendwie schicksalshaft in den meisten Fällen. Und üblicherweise versuchen die körpereigenen Reparaturmechanismen diese erkrankten Zellen zu entfernen. Das heißt, bei einer Leukämie gelingt das dem eigenen Reparaturmechanismus im Immunsystem nicht und die Zellen können sich dann ungehindert vermehren, wenn sie sich durch einen Wachstumsvorteil, den diese Mutationen oder Translokation erzeugen, einen Wachstumsvorteil gegenüber gesunden Zellen dann aufweisen.
Und welche Ursachen, Sie haben gesagt, kann spontan auftreten, aber welche Ursachen gibt es denn noch bei einer Leukämie?
Also Leukämien können manchmal als Zweiterkrankung auftreten, nach einer vorangegangenen Chemo- oder Strahlentherapie, wenn man zum Beispiel für Brustkrebs, Darmkrebs oder ähnliche Erkrankungen behandelt wurde, kann sowohl eine Chemotherapie einfach an den gesunden Zellen einen nachfolgenden Schaden anrichten, als auch eben eine Strahlentherapie zum Beispiel, die lokalisiert für den Tumor angewendet wurde. Das heißt, hier hat man eine statistisch etwas höhere Wahrscheinlichkeit im Vergleich zur gesunden Vergleichsbevölkerung, später mal an einer Leukämie zu erkranken.
Wie lange nach so einer Therapie kann so etwas wirklich auftreten?
Also es kann schon früh auftreten, auch in den ersten 1, 2, 3 Jahren. Wir haben das auch schon gesehen, zum Beispiel bei Lymphompatienten oder Brustkrebspatientinnen. Es kann aber auch als Spätfolge auftreten. Aber ich sage manchmal sogar schon früh, dass man es auch im Rahmen der Nachsorgeuntersuchungen erkennt. Sonstige Ursachen sind meistens schwierig herauszufinden. Also es kann natürlich immer mal eine berufliche Exposition schuld sein. Also wenn man ständig Chemikalien ausgesetzt ist. Also es wird jetzt durch in den letzten Jahren versucht, ja diese am Arbeitsplatz alle Schutzmaßnahmen durchzuführen, was früher sicher nicht so kontrolliert und nicht so der Fall war. Aber im Einzelfall lässt sich immer schwer nachvollziehen, was wirklich der Auslöser war. Meistens findet man keinen einzelnen. Sonst ist es generell so, dass Leukämien eigentlich keine klassischen erblichen Erkrankungen sind, aber durch zunehmenden Wissenszuwachs, eben durch sogenannte genetische Analysen, also Mutationsanalysen, erkennt man doch, dass manchmal gewisse familiäre Häufungen gibt von Leukämien. Das bewegt sich im wenigen Prozentbereich im Moment nach derzeitigem Wissensstand. Also es ist nicht klassisch erblich, aber man kann gewisse Veränderungen haben, die doch familiär gehäuft vorkommen.
Frau Doktor, ist es zum Beispiel auch möglich, weil Sie gesagt haben, Chemikalien am Arbeitsplatz? Wie ist das zum Beispiel in der Landwirtschaft, wenn Spritzmittel oder sonstige Dinge verwendet werden? Ist da auch eine Häufung feststellbar?
Also es ist jetzt nichts bekannt, dass jetzt in unseren Breiten da eine Häufung wäre, dass da was nachzuvollziehen ist. Es ist auch schwierig zum Beispiel nachzuvollziehen, ob nach dem Reaktorunglück in Tschernobyl jetzt als Spätfolge mehr Leukämien diagnostiziert werden. Insgesamt ist schon die sogenannte Prävalenz, also die Anzahl der Erkrankten an Leukämien in den letzten Jahrzehnten gestiegen. Das hat aber hauptsächlich damit zu tun, dass die Bevölkerung älter wird, dass die Diagnostik sich verbessert hat und dass die Erkrankungen besser zu behandeln sind und dadurch natürlich mehr Leute gleichzeitig zu einer Behandlung an die Kliniken kommen. Aber einen richtigen Gipfel jetzt durch solche Auslöser hat man jetzt, kann man nicht beweisen zumindest.
Okay, vielen
Aber
Dank.
natürlich ist immer der Schutz, wenn man irgendwo exponiert ist mit speziellen Schutzmasken und Anzügen oder Handschuhen wichtig. Ja, sowohl wenn man zum Beispiel als Lackierer arbeitet, als auch natürlich in der Landwirtschaft.
Frau Doktor, gibt es irgendwelche Symptome, die Betroffene haben, beziehungsweise wie wird Leukämie diagnostiziert?
Also durch die Vermehrung von Leukämiezellen im Knochenmark und Blut werden ja die gesunden Blutzellen verdrängt, sodass eben eine Blutarmut zum Beispiel von den roten Blutkörperchen auftritt, die sich dann in Müdigkeit und Abgeschlagenheit und Leistungsknick äußert. Da ist es so, bei chronischen Leukämien entsteht es oft schleichend langsam, während bei akuten Leukämien diese Anamnese, also das Gefühl der Erkrankung, oft nur wenige Tage besteht oder wenige Wochen, also das sehr akut einsetzt. Durch das Fehlen der weißen Blutkörperchen kommt es zu einer Infektneigung oder dass Infekte verlangsamt abheilen oder nicht so gut auf Antibiotika ansprechen oder man zum Beispiel ständig Zahnfleischentzündungen hat, die zunächst einmal vom Zahnarzt immer wieder behandelt werden. Also das führt manche Patienten dann letztendlich zur Blutbildkontrolle. Und durch Verdrängung der Blutplättchen oder Mangel an Blutplättchen kann es zu spontanen Blutungen kommen. Das heißt punktförmige Blutungen in der Haut oder in der Mundschleimhaut oder Nasenbluten oder auch spontane blaue Flecken, also Hämatombildung ohne Verletzungen.
Ja, ich sage, viele Leute nehmen zum Beispiel Blutverdünner und so, da ist es dann halt wirklich schwer zu sagen, sind die Hämatome jetzt durch, dass man doch vielleicht leicht irgendwo angestoßen ist. Das heißt, wichtig wäre es, also man erkennt eine Leukämie bereits bei einer Blutabnahme oder einer.
Na, genau. Man kennt in den meisten Fällen bei einer Blutabnahme, manchmal ist es schwieriger, dass man auf jeden Fall Knochenmark punktieren muss, aber wichtig ist, wenn plötzlich neue Symptome auftreten, die auch anhalten, die nicht nur einen Tag da sind, sondern anhalten, oder eben, wenn man immer schon eine Blutverdünnung hatte und plötzlich eine ungewöhnliche Blutungsneigung hat, muss man immer mal Blutbildung, Gerinnung abklären lassen. Und das einfache Blutbild kann der Hausarzt machen. Viele Hausärzte haben sogar ein eigenes Blutbildgerät, das eben ein schnelles Blutbild auswirft und schon einen wichtigen Hinweis gibt, ob ein Mangel an Blutzellen da ist. Und wenn eine Spezialuntersuchung notwendig ist, dann wird ein sogenanntes Differentialblutbild gemacht, wo man eben die weißen Blutkörperchen in ihrer Aufteilung genau aufschlüsselt und färbt und hier schon feststellen kann, ob ein Mangel an gewissen Abwehrzellen da ist oder ob irgendwelche erkrankten Zellen plötzlich im Blut auftauchen, die normalerweise hier nicht zu finden sind. Wenn der Verdacht dann auf eine Leukämie besteht, führt man üblicherweise eine Knochenmarkpunktion, also eine Beckenkammpunktion durch, die auch ambulant durchgeführt werden kann mit lokaler Betäubung, also Vereisungsspritze. Und meistens geben wir auch eine sogenannte Sedierung, also eine leichte Kurznarkose dazu. Aber der Eingriff ist nicht groß, also dauert an die 5 bis 10 Minuten. Und da kann man Knochenmark mit einer Nadel und einer Spritze heraussaugen und zur weiteren Diagnostik einschicken. Einerseits macht man dann Blutausstriche, also Verzeihung, Knochenmarkausstriche und natürlich auch Blutausstriche, färbt diese und kann diese im Mikroskop anschauen. Man kann Spezialfärbungen durchführen, eine sogenannte Durchflusszytometrie, wo man dann die Zellen genau zuordnen kann. Gehört es jetzt eben zu den lymphatischen Zellen, also einer Gruppe der weißen Blutkörperchen oder zu den myeloischen Zellen. Und man kann eine Stanze gewinnen für die Pathologie, dass die genaue Verteilung der Blutzellen im Knochenmark in den Knochenbällchen untersucht werden kann. und sogenannte molekulargenetische Untersuchungen. Das heißt, wenn dann schon der Verdacht auf eine Erkrankung besteht, macht man üblicherweise an diesen erkrankten Zellen eine Mutationsanalyse, um zu sehen, ob eher eine auslösende Veränderung nachgewiesen werden kann, und eine Chromosomenanalyse. Das heißt, dass man hier das Erbmaterial der erkrankten Zelle sagen, auflegt und färbt und da erkennt, ob gewisse Veränderungen da sind, die typisch sind für eine bösartige Bluterkrankung.
Welche Arten von Leukämien gibt es denn, Frau Doktor, und wie werden die therapiert?
Ja, also man kann es mal grob einteilen in akute Leukämien, das ist immer die wichtige Einteilung, und chronische Leukämien. Bei den akuten Leukämien unterscheidet man wieder nach der Zelle des Ursprungs in myeloische Leukämien und lymphatische bzw. lymphoblastische Leukämien. Die lymphatische Leukämie ist ja typ oder eher typischerweise die Erkrankung des Kindesalters, also die kommt bei den Kindern eigentlich bis zum 10. Lebensjahr viel häufiger vor. Dann im Erwachsenenalter seltener und hat einen zweiten, aber nicht so hohen Erkrankungsgipfel bei den Kindern dann ab dem 60. Lebensjahr. Die akute myeloische Leukämie ist viel häufiger im Erwachsenenalter und da steigt eben die Inzidenz ab dem 50. Lebensjahr an und ist am häufigsten dann eigentlich so um das 70., 80. Lebensjahr. Die chronischen Leukämien kann man ebenfalls wieder unterscheiden in myeloische Leukämie und lymphatische Leukämie. Bei der chronischen myeloischen Leukämie ist eine spezielle Veränderung nachweisbar, die Translokation 922, ein sogenanntes Philadelphia-Chromosom. Das war eigentlich die erste molekulargenetische Veränderung, die man bereits in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts nachgewiesen hat, wo man nachweisen konnte, dass eine spezielle Veränderung Ursache ist für die Entstehung einer Leukämie. Und dadurch ist das auch die sogenannte Modellerkrankung geworden für die Hämatologie, dass man hier das erste Mal erkannt hat, dass man zielgerichtet genau wegen einer Veränderung Medikamente einsetzen kann. Und da ist schon im Jahr 2000 dann eine sogenannte Leukämiepille dann auf den Markt gekommen, erhältlich geworden, damals das Imatinib, das ganz gezielt diesen Mechanismus hemmt, das hier ursächlich ist für die Vermehrung von den weißen Blutkörperchen. Das heißt, diese chronische myeloische Leukämie kann man inzwischen sehr gut behandeln, und es hat sich eigentlich die Lebenserwartung der betroffenen Patientinnen an jenes der Normalbevölkerung angenähert. Also früher war das auch eine tödliche Erkrankung oder wo man unbedingt eine Stammzelltransplantation durchführen musste zur Ausheilung, wenn es möglich war. Und nun ist es so, dass, wie gesagt, die Mehrheit der Betroffenen so gut anspricht, dass man eine Tablettentherapie zunächst jahrelang durchführen kann und sogar bei einem Teil der Leute ein Absetzen bei sehr gutem Ansprechen auch möglich ist.
Das ist,
Bei der, Entschuldigung.
ja, wollte nur sagen, das klingt schon beruhigender, sage ich jetzt, gell, von dieser Angst davor. Also wenn es wirklich passiert, dann gibt es schon gute Methoden.
Genau, also es hat sich generell in den letzten eigentlich 2 Jahrzehnten extrem viel getan in der Leukämiebehandlung, also dass hier überall einerseits die Ausheilungsraten gestiegen sind und generell die Langzeitüberlebensraten deutlich verbessert worden sind. Bei der chronischen lymphatischen Leukämie ist es auch manchmal so, dass man, wenn man sie entdeckt, dass sie manchmal als Zufallsbefund zum Beispiel bei einer Gesunduntersuchung entdeckt wird, dass einfach die weißen Blutkörperchen vermehrt sind und nicht alle Leute haben Symptome. Das heißt, dass es auch hier sein kann, dass man die nur beobachtet, bis Symptome auftreten, sei es jetzt vergrößerte Lymphknoten, stark vergrößerte Milz, Blutarmut der anderen Blutkörperchen oder starkes Ansteigen der weißen Blutkörperchen. Und auch hier gibt es jetzt sogenannte zielgerichtete Therapien, also dass man Tabletten auch wieder genau gegen Veränderungen an den Zellen, wo der Mechanismus auslösend ist für die Vermehrung, einsetzen kann, und sogenannte Immuntherapien in Kombination. Also auch hier hat sich die Behandlung deutlich verbessert, sodass man zum Beispiel eine Behandlungsphase haben kann, ein komplettes Ansprechen erreicht, wieder in eine Beobachtungsphase kommt und wenn wieder etwas auftritt, man wieder behandeln kann. Bei den akuten Leukämien, wie gesagt, hängt es vom genauen Typ ab, lymphatische, myeloische Leukämie. Diese werden schon vorwiegend noch mit eigentlich intensiver Chemotherapie behandelt, wenn der Patient oder die Patientin fit ist. Aber auch für ältere Patientinnen gibt es ein Therapieangebot von nicht so intensiver Therapie, wo man auch über längere Zeit gut behandeln kann und die Erkrankung gut ansprechen kann. Und wenn es notwendig ist, das wird entschieden anhand von Risikoprofil, das man anhand von diesen molekulargenetischen Untersuchungen feststellt, anhand von Alter und insgesamt ansprechender Therapie, ist es auch möglich oder kann es manchmal notwendig sein, eine allogene Stammzelltransplantation durchzuführen, das heißt Knochenmark oder Stammzellen von einem Familien- oder Fremdspender zu transplantieren. Also man wählt bei den akuten Leukämien immer den Weg, wo man die höchste Wahrscheinlichkeit auf dauerhafte Ausheilung hat.
Sind diese Stammzellentherapien, die sind schon sehr, sehr belastend für die Betroffenen, oder?
Ja, also Stammzelltherapien sind schon noch belastender, weil man als Vorbereitung, damit das Knochenmark gut vorbereitet ist, damit die Erkrankung da anspricht, schon eine intensive Chemobehandlung für eine Woche durchführt, manchmal auch kombiniert mit Ganzkörperbestrahlung. Das heißt, es macht vorübergehend schon Nebenwirkungen, also dass man Schleimhautprobleme haben kann, Durchfälle und eine Infektneigung, die deutlich ausgeprägt ist für die ersten paar Wochen. Und wenn man dann die Stammzellen nach dieser Therapie gibt, also das ist wie eine, vergleichbar mit einer Bluttransfusion, also es werden zwar nochmal Stammzellen gewonnen, aber wie eine Blutkonserve dann verabreicht, kann sich dann das Blutbild innerhalb von 2, 3, maximal 4 Wochen nachher erholen. Und dadurch wird einerseits das blutbildende System ersetzt, andererseits soll das Spenderimmunsystem verhindern, dass jemals wieder etwas von der Leukämie auftaucht, also wieder ein Rückfall entsteht. Das heißt, man kann sich nach dieser Transplantation sehr gut wiederholen, komplett wiederholen, wieder in zum Beispiel ins Berufsleben einsteigen. Aber man muss natürlich geduldig sein. Es ist ein längerer Weg zurück, weil die Behandlung einfach intensiv ist. Aber es ist auch inzwischen gut machbar bis zum Alter von ungefähr 70 Jahren. Wir sagen immer bis zum biologischen Alter von 70. Das hat sich einfach in den letzten Jahrzehnten auch geändert. Früher hat man war Altersgrenze bei 50 Jahren. Es wurde immer mehr ausgedehnt durch dadurch, dass man die Therapie immer besser anpassen kann, dass die Begleittherapien sich immer weiter verbessert hat, sodass, sagt, wenn jemand sonst fit ist, das auch bis zum Alter von ungefähr 70 Jahren gut durchführbar ist.
Frau Doktor, bekommen Kinder andere Therapien als ältere Menschen?
Also die Kinderprotokolle zum Beispiel bei der akuten lymphatischen Leukämie sind intensiver als die von den erwachsenen PatientInnen. Es sind die gleichen Substanzen, aber höher dosiert, weil sagen, der kindliche Metabolismus, das heißt das Verarbeiten der Chemotherapie über Leber und Niere, deutlich schneller geht, besser funktioniert und generell die Regenerationsfähigkeit besser ist. Das heißt, dass üblicherweise diese kindlichen Protokolle mit dem 18. Lebensjahrzehnt sagen, enden und ab dann auf Erwachsenenprotokolle gewechselt wird, beziehungsweise gibt es ja eine Grauzone. Also das unterscheidet sich sagen ein bisschen, zum Beispiel im amerikanischen Raum werden auch junge Erwachsene bis zum Alter von 40 oft intensiver therapiert. Ja, aber generell, wie gesagt, doch für Kinder intensiver Therapie. Und dafür versucht man mehr bei den Kindern zum Beispiel die Stammzelltransplantation zu vermeiden. Kinder haben auch zum Beispiel bei der lymphatischen Leukämie eine viel höhere dauerhafte Ausheilungsrate. Das heißt, bei sogenannten Standardrisikoleukämien erreicht man nun eine dauerhafte Ausheilungsrate von 80 bis 90% bei der kindlichen lymphatischen Leukämie, sodass man sehr häufig auf die Transplantation verzichten kann, die ja doch gerade bei einem Kind im Wachstum schon längerfristige Spätfolgen haben kann, eben gerade was das Wachstum betrifft, die Fruchtbarkeit und viele Dinge, die man berücksichtigen muss.
Frau Doktor, Sie haben jetzt meine Fragen schon so wunderschön beantwortet. Vielen Dank. Ich hätte noch eine letzte Frage gehabt, aber die ist eigentlich auch schon von Ihnen beantwortet worden. Und zwar, sind Leukämien heilbar? Also Sie haben im Grunde schon gesagt, 80 bis 90% sprechen
Genau, bei den kindlichen Leukämien.
bei
Man
den
muss immer
kindlichen.
nach Lebensalter unterscheiden, nach genauem Typ, also akute oder chronische Leukämie. Genau, natürlich noch insgesamt auch, was das gesamte Überleben betrifft, fließen die Begleiterkrankungen ein, gerade bei älteren Menschen. Das ist alles wichtig zu beachten. Das heißt, dass man das individuelle Behandlungskonzept und sagen die Prognose jeweils mit dem Behandlerteam besprechen muss, weil das einfach bei jedem Menschen ganz genau abgestimmt wird und viele Dinge zu berücksichtigen sind.
Frau Doktor, gibt es von Ihrer Seite irgendetwas, was wir vielleicht noch nicht bedacht haben oder etwas, das Sie Menschen, die zuhören, gerne mitgeben möchten?
Ja, vielleicht allgemeine Dinge zu sogenannten supportiven, also unterstützenden Maßnahmen. Also wichtig ist einerseits vielleicht einmal auch schon zu Beginn so Aufklärungsgespräch oder ganze Behandlungsphase, dass es eigentlich wichtig ist, immer Familie oder andere, sagen, nahestehende Menschen mit einzubinden, zum Beispiel in die Gespräche, weil man selber sicher beim Aufklärungsgespräch überfordert sein kann, dass viele Dinge mehrmals sagen, erklärt werden müssen und immer gut ist, wenn mehrere Leute Bescheid wissen und gemeinsam zuhören. Also dass einfach wichtig ist, irgendwie jemanden einzubinden, ein soziales Netzwerk zu haben, um diese Phase von Behandlung sagen, einfach besser sagen, hinter sich bringen zu können. Es gibt auch viele Angebote in den Krankenhäusern oder auch für ambulante Patientinnen, dass man zum Beispiel psychoonkologische Unterstützung bekommen kann, dass man über Sozialarbeiter Informationen bekommen kann, sei es jetzt, was das Berufsleben betrifft, was Unterstützungsanträge betrifft, also dass es wichtig ist, alle diese Angebote auszuschöpfen. Man kann sich vor allem bei der Krebshilfe, da gibt es ganz viele Filialen in ganz Österreich, sehr gut beraten lassen. Einerseits im persönlichen Gespräch, da gibt es auch wieder verschiedene Fachdisziplinen eben von Psychoonkologie, ärztlicher Beratung, also Sozialarbeit und auch viele Broschüren. Also das ist wichtig, so etwas auszuschöpfen und nicht im Internet zu surfen, sondern sich wirklich an Fachleute zu wenden und die Informationen zu holen. Und sonst ist allgemein vielleicht noch wichtig, also dass Sport und Bewegung eigentlich sehr förderlich ist bei jeder Erkrankung, vor allem bei Krebserkrankungen, dass es wichtig ist, eben man muss nicht immer gleich Sport machen, um sich zu bewegen, hinauszugehen, spazieren zu gehen oder irgendwas, was in dem Rahmen, auch wenn man müde ist, möglich ist. Also dass das unterstützend für den Körper, für die Verträglichkeit und für die Psyche extrem wichtig ist.
Vielen Dank, Frau Doktor. Ich möchte mich wirklich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken für dieses wunderbare, aufklärende und informative Interview. Und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Sie sind sicher eine ganz tolle Ansprechpartnerin und Hilfe auch für die Patienten in der schweren Phase. Herzlichen Dank noch einmal für Ihre Zeit.
Sehr gerne. Ebenfalls vielen Dank für das
Dankeschön.
Interview. Okay. Auf
Vielen
Wiedersehen.
Dank. Wiedersehen.
Wiedersehen.